Eine Nonne beichtet bei ihrer Oberin und daraufhin antwortet die Oberin: Du musst jetzt nur noch eins tun. Trinke einen Liter Zitronensaft. Und verdutzt fragt die Nonne nach: Ist denn dann alles wieder in Ordnung? Ist dann quasi wieder, bin ich komplett dann unschuldig? Daraufhin die Oberin: Nein, aber es nimmt dir deinen seligen Gesichtsausdruck. Kennt ihr auch so Leute? Also die mit dem seligen Gesichtsausdruck? Immer ein Lächeln auf den Lippen. Nehmen alles hin, egal was ihnen so passiert. Wenn ich so das Wort Sanftmut höre, dann muss ich an solche Menschen denken. So ein bisschen bewundere ich sie ja, wie sie das Leben mit den Höhen und mit den Tiefen mit so einem Lächeln mitnehmen können. Aber irgendwie machen sie mich auch argwöhnisch. Ich habe so das Gefühl, dass sie mir und vielleicht auch sich selber was vormachen. Oft werden sie so als Witzfiguren in Filmen verwendet, ne? Die, über die sich immer lustig gemacht wird, mit denen kann man ja alles anstellen, weil die wehren sich ja nicht. Das ist nicht nur in Filmen so. Und oft sind sie gerade in Filmen, sind sie in irgendeiner Sekte oder in irgendeiner religiösen Gruppierung oder sowas. Ne? Und wenn jemand vorher nicht so viel gelächelt hat und plötzlich anfängt, so viel zu lächeln, dann weiß man, der ist in irgendeiner Sekte gelandet oder so. Ne? Das ist quasi so Filmcode sozusagen. Jesus hat gesagt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also auch er sagt was Positives über die Sanftmütigen. Und auch in dem Satz von Paulus, um den es jetzt schon seit ein paar Wochen geht, heißt es: Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, die aus Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung besteht. Jesus sagt, dass die Sanftmütigen mal das Erdreich besitzen werden. Und Paulus schreibt, dass Sanftmut in uns wächst, wenn Gottes Liebe unser Leben verändert. Sind also diese selig lächelnden Menschen auf dem richtigen Weg? Haben sie irgendwas verstanden, was bei uns noch nicht angekommen ist? Dürfen wir uns über nichts mehr ärgern, von nichts mehr traurig machen lassen oder erschrecken lassen? Müssen wir eigentlich zu allem lächeln Ja und Amen sagen? So wie Jim Carrey in seinem Film Der Ja-Sager, weiß nicht, wer den von euch gesehen hat, er muss auch in diesem Film, er muss zu allem Ja sagen. Er wird von allen möglichen Leuten dabei ausgenutzt und es geht auch einiges schief, aber am Schluss geht es natürlich gut aus, ist ja klar, ist ja ein Hollywood-Film. Ich finde auch, es ist einer der lustigeren Jim Carrey-Filme, wobei ich nicht sagen kann, ob das an ihm oder Zooey Deschanel liegt. Das dürft ihr dann selber entscheiden. Aber genau, da muss er so für alles Ja sagen und er hat immer dann so ein Lächeln da auf den Lippen. Sieht super echt aus, ne? Müssen wir immer so rumlaufen? Müssen wir immer so aussehen? Möchte das Jesus und möchte das Paulus von uns? Wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, so wie ich diese Einleitung gemacht habe und wie Tobias vorhin ja auch schon gesagt hat, bin ich da ein bisschen anderer Meinung und er anscheinend auch. Und das nicht, weil mir das nicht passen würde. Ja? Ich muss ja manchmal auch über Sachen predigen, die mir nicht passen. Es steht halt so in der Bibel und dann ist das halt so. Da kann ich jetzt nichts dran ändern, auch wenn es mir jetzt nicht so gefällt. Ja? Das ist an dieser Stelle aber nicht so, denn dieses Wort hat einfach eine andere Bedeutung. Und am besten konnte ich selber das verstehen anhand des Lebens des Heiligen der Sanftmut. Ich weiß, wir Protestanten haben es nicht so mit den Heiligen, ne? Aber ich denke mir immer, die armen Kerle konnten ja nichts dafür, dass hinterher irgendwelche Leute sie heilig gesprochen haben. Also deswegen war ja vielleicht trotzdem ein tolles Leben vorher da, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden können. Ich möchte euch ein bisschen was über Franz von Sales erzählen. Hier vorne sieht man ihn, das ist eins der Gemälde, eins der besseren, das ich finden konnte. Der wurde 1567 als ältester von 10 Geschwistern in einer adligen Familie geboren. Er war als Kind immer und auch als Jugendlicher als jähzornig bekannt. Und deswegen auch nicht immer so einfach. Weil seine Familie reich war, finanzierten sie ihm eine richtig gute Schulausbildung und dann auch später ein gutes Studium. Und sein Vater hatte dabei natürlich auch einen Hintergedanken. Ne? Der hatte schon seine ganze Karriere geplant, was dieser Franz von Sales alles machen muss in seinem Leben und wohin das da alles mal hinführt. Franz wollte aber Priester werden. Das hat seinem Vater nicht so ganz gepasst, das hat nicht in diesen Plan reingepasst und er hat lange gebraucht, um ihn zu überreden, denn er brauchte seine Erlaubnis, um das werden zu können. Und irgendwann hat der Vater tatsächlich zugestimmt. Und so wurde Franz zum Priester in der Nähe von Genf geweiht. Dort hatten die Katholiken während der Reformation gewaltige Einbußen erleiden müssen und die meisten Menschen dort sind evangelisch geworden. Und der Auftrag dieses neuen Priesters war jetzt, sich um die wenigen Katholiken zu kümmern, aber vor allen Dingen zu schauen, dass so viele Menschen wie möglich wieder in den Schoß der Mutterkirche zurückkehren, also sich quasi wieder zum Katholizismus zurückbekehren oder so. Und er war darin auch überraschend erfolgreich und bei der Bevölkerung auch unglaublich beliebt. Das ging so weit, dass unter Strafe verboten war, eine seiner Predigten anzuhören. Ja, weil die Calvinisten, also die Protestanten dort, Angst hatten vor seinen Predigten, dass er damit Leute überzeugen könnte. Und wenn er Dienst hatte in der Kirche und im Beichtstuhl saß, dann waren die Schlangen an seinem Beichtstuhl so lange, dass sie quasi bis vor die Kirche rausgingen auf den Vorplatz, weil so viele Leute zu ihm in die Beichte kommen wollten. Immer wieder wurde er von seinem Bischof auf diplomatische Missionen geschickt, um Probleme zwischen der katholischen Kirche und dem französischen Herrschern zu lösen. Und er war auch auf seinen Reisen immer ein gut und gern gehörter Prediger. Durch seine Erfolge wurde er dann sogar der Nachfolger dieses Bischofs und er hat in dieser Rolle viele Klöster des Ordens Heimsuchung Mariens oder, wie man sie besser kennt, die Salesianerinnen gegründet. Also nach ihm benannt, dieser Orden. Wenn man sein Leben so anschaut, dann fragt man sich immer wieder, wie aus diesem jähzornigen Jugendlichen ein Mann werden konnte, der ein unglaublich beliebter Beichtvater, Prediger und Verhandlungsführer wurde. Und die Antwort dazu ist ziemlich einfach. Die Sanftmut. Franz von Sales hat irgendwann gemerkt, dass sein Jähzorn ihm im Leben im Weg steht. Und er hat sich mit der Hilfe von Gott auf den Weg gemacht, diesen Jähzorn zu besiegen. Und herausgekommen ist ein Mensch, der für seine Sanftmut bekannt war und auch einiges zu diesem Thema geschrieben hat und gesagt hat. Also wir haben dazu ganz viele Schriften jetzt von ihm noch. Franz war der Meinung, dass Sanftmut bedeutet, dass ich sehe, was ich alles falsch mache, sehe, was Gott mir alles vergibt und deswegen weder mit mir noch mit anderen Menschen zornig sein kann. Er hat dabei jetzt nicht ausgeschlossen, dass man auch mal ärgerlich sein kann. Er hat ganz klar gesagt, dass man die Fehler und Sünden benennen muss. Dass man es nicht einfach glatt bügeln darf. Also genauso wie wir vor ein paar Wochen auch zum Thema Güte schon mal das gelernt haben. Sünden, Verletzungen, Fehler und diese ganzen Sachen, die bleiben das eben auch. Es ist nicht jede 5 gerade, sondern eben krumm. Aber wie ich damit umgehe, das entscheidet darüber, ob ich eben sanftmütig bin oder nicht. Franz von Sales war deswegen so bekannt, weil er eben nicht zornig geworden ist, wenn er verletzt wurde. Weil er eben nicht laut wurde, wenn er angegriffen wurde. Weil er nicht respektlos und herablassend war, sondern sogar seine Gegner, die Calvinisten, als seine Brüder bezeichnet und auch so behandelt hat. Er ist jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet und war der Meinung, dass wir nicht das Recht haben, uns selbst oder andere Menschen so in Grund und Boden zu verurteilen. Jeder hat das Recht, sich zu ärgern, enttäuscht zu sein, zu trauern und verletzt zu sein. Aber wir dürfen nichts bis zum Zorn kommen lassen. Das war ihm ganz wichtig. Sanftmut heißt also, dass ich mich und die Menschen um mich herum realistisch anschaue, dass ich mir nichts vormache. Sales hat dazu gesagt, wir bemühen uns manchmal so sehr, gute Engel zu werden, dass wir unterlassen, gute Männer und Frauen zu sein. Wir sind eben keine Engel. Und die Menschen um uns herum, überraschenderweise, auch nicht. Und deswegen lohnt es sich, laut Sales, überhaupt gar nicht zornig zu werden. Da es ja zu unserem Alltag gehört, dass Fehler passieren, dass wir eben menschlich sind. Man sollte jetzt deswegen keine Partys schmeißen, komplett ignorieren, was alles falsch läuft. Oder wie er es gesagt hat, man soll eben die Sünde scharf behandeln, aber den Sünder milde. Sanftmut hilft uns dabei, mit den Dingen, die wir in uns und in unseren Gegenübern wahrnehmen, in einer guten Weise umzugehen. Wir verleugnen dabei nicht, wie es uns geht, aber wir packen auch nicht gleich die verbale Schrotflinte aus. Sanftmut ist, wie Tobias vorhin auch schon gesagt hat, kurz zusammengefasst, das Gegenteil von Zorn. Jetzt geht es uns allen sehr unterschiedlich mit dem Zorn. Manche neigen sehr dazu, anderen kommt er überhaupt gar nicht in den Sinn. Manche versuchen ihn zu unterdrücken und unterdrücken dabei gleich aus Versehen auch noch Ärger und Trauer und aller möglichen anderen Sachen gleich mit. Andere lassen ihn einfach so raus, ne? Ich bin halt so, dann ist es halt so. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, die aus Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung besteht. Wenn Gottes Liebe in unserem Leben stärker wird, wenn sie wächst, dann wird eben auch die Sanftmut in uns stärker und wächst mehr. Wenn wir mehr spüren, wie sehr Gott uns liebt, fällt es uns auch leichter, uns selbst und die Menschen um uns herum zu akzeptieren, als die unvollkommenen, fehlerhaften Menschen, die wir eben alle sind. Franz von Sales hat es irgendwann verstanden. Und Gott hat ihn an dieser Stelle komplett verändert. Und das hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. So unglaublich, dass Menschen tatsächlich wieder katholisch geworden sind. Einfach nur, weil Sales von einer Liebe geredet hat und eine Liebe gelebt hat, die sie an so vielen anderen Stellen nicht erlebt haben. Gelebte Sanftmut, die ist ansteckend, die ist anziehend auch für andere Menschen. Menschen merken es, wenn wir unseren Zorn über sie einfach so runterschlucken. Ne? Sie merken es, ob wir sie wirklich akzeptieren oder ob wir nur so tun, als würden wir sie akzeptieren. Menschen merken es, wenn wir ihnen sanftmütig begegnen. Aber wie werden wir denn jetzt sanftmütiger? Das ganze Erdreich zu erben, wie Jesus das gesagt hat, das klingt ja schon auch so attraktiv. Ne? Also wäre ja ein gutes Ziel, Sanftmut auch zu erreichen. Bei den ganzen letzten Bestandteilen der Frucht des Heiligen Geistes war die Antwort immer zweiteilig. Ne? Zum einen, wir müssen Gott darum bitten, dass er diese Pflanze, also in unserem heutigen Fall die Sanftmut, in uns wachsen lässt, weil er dieses Wachstum schenkt. Und dann gibt es noch Dinge, die wir tun können, um sozusagen den Boden zu düngen oder so. Was, wenn heute beides genau das Gleiche ist? Jeden Tag wird über die ganze Welt verteilt ein Gebet gesprochen, das wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Zumindest in der Kurzversion ist es in Deutschland sehr bekannt. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In jedem Treffen der anonymen Alkoholiker wird dieses Gebet immer gesprochen. Das gehört zum festen Bestandteil dazu. Und im englischen Original ist es auch viermal so lang wie jetzt nur die paar Zeilen. Aber das ist eben hier im Deutschen der Teil. Diese paar Zeilen, die machen uns vieles in einer sehr kurzen Form deutlich. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir nicht ändern können. An uns selber, an unseren Partnern, unseren Kindern, Arbeitskollegen, Nachbarn, Eltern, Gemeindemitgliedern, Regierenden, Kassierern bei Rewe an der Kasse, bei Ärzten oder eben, wie Franz von Sales sagen würde, bei Männern und Frauen, eben keine Engel. Und bei diesen Dingen hilft es jetzt nicht, zornig zu werden, verbal übergriffig zu werden, sich selbst in Grund und Boden zu verfluchen oder welchen Weg auch immer wir dann einschlagen wollen. Nein, wir können sie halt nicht ändern. Und deswegen müssen wir lernen, sie hinzunehmen, mit Gottes Hilfe. Allein ist es meistens zu schwer. Und dann gibt es Dinge, die wir tatsächlich ändern können. Fehler, die sich vermeiden lassen. Konflikte, die man lösen kann. Die quietschende Tür in unserem Wohnzimmer. Zugegeben, nicht alles lässt sich so leicht lösen wie unsere Tür. obwohl ich es immer noch nicht gemacht habe. Aber manches ist einfach eine echte Herausforderung, ne? Und manches, das braucht wirklich Mut, so wie es in diesem Gebet auch heißt. Mut, dass wir es auch wirklich anpacken. Und auch hier wieder, mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft und mit dem Mut, den er uns eben schenkt. Und dann gibt es noch dieses lästige Problem, dass wir alle hier im Raum ständig irgendwelche Personen oder Umstände dem Falschen dieser beiden Gebiete zuordnen. Wir versuchen, unseren Partner zu ändern, ne? Also wer hat das noch nicht versucht, aber geben dann beim ersten Misserfolg beim Kochen einer Lasagne auf. Ja? Wir haben ein großes, schlechtes Gewissen, weil trotz unserer besten Bemühungen sich ein Umstand einfach nicht verbessern will und sagen an einer anderen Stelle, naja, so bin ich halt, damit müsst ihr halt klarkommen. Und dafür brauchen wir auch wieder, welche Überraschung, Gottes Hilfe. Wir brauchen seine Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott, gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wie wäre es, wenn jeder von uns nächste Woche oder die nächsten Wochen dieses Gebet 1, 2, 3 Mal am Tag beten würde? Wenn wir uns gemeinsam so auf den Weg der Sanftmut machen. Lass uns Gott bitten, dass er diese Pflanze seiner Liebe in uns wachsen lässt, damit wir dann sanftmütiger werden gegenüber uns selbst und gegenüber den anderen Menschen um uns herum. Denk nochmal an diese Ausstrahlung, die Franz von Sales hatte. Wäre es nicht super, wenn jeder einzelne von uns dafür bekannt wäre, dass er so unglaublich sanftmütig ist? Auch wenn niemand, und wirklich, glaube ich, niemand dieses Wort dafür verwenden würde, weil wer von uns hat das schon im aktiven Wortschatz? Aber wäre es nicht wunderschön, wenn Menschen diese Liebe Gottes in uns wahrnehmen würden, diese Ausstrahlung merken würden, wenn sie davon angesteckt werden würden? Nicht, weil wir irgendwelche Emotionen unterdrücken, nicht, weil wir immer lächelnd durch die Gegend rennen, sodass die anderen uns am liebsten einen Liter Zitronensaft einflößen würden, sondern weil wir durch Gottes Liebe gelernt haben, eben zu unterscheiden, was sich ändern lässt und was eben auch nicht. Und weil wir immer offene Arme für uns selbst und andere Menschen haben, weil wir nämlich wissen, wir sind Menschen und eben keine Engel. Ich habe das Gebet auch auf kleine Kärtchen ausgedruckt. Ich werde es nachher an den Ausgang legen. Also wer möchte, kann sich das nochmal mitnehmen. So als Erinnerung in den Geldbeutel, an den Spiegel, an den Computer, wohin auch immer, in die Brille rein. Aber bitte nur eine Seite, sonst ist es im Autofahren gefährlich. Einfach als Erinnerung mitnehmen, um dieses Gebet zu beten und mit dem Gebet sich mal auf den Weg zu machen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Ich würde gerne noch mit unserem Vater reden. Herr Vater, du siehst, wie es jedem Einzelnen von uns mit dieser Sanftmut geht. Oder auch mit Zorn, der in unserem Leben versucht, sich Bahn zu brechen. Und du weißt, wie gut wir damit umgehen oder eben nicht. Und ich danke dir, dass wir da nicht alleine sind, auf uns selber gestellt und gucken müssen, wie wir das irgendwie rauskriegen, sondern dass du an unserer Seite bist. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu unterscheiden, welche Dinge wir ändern können und welche nicht. Welche Menschen wir ändern können und welche nicht. An welchen Umständen wir was drehen können und an welchen eben nicht. Und dass du uns dann auch wirklich auch Gelassenheit im Umgang damit schenkst. Mut beim Anpacken schenkst. Bitten dich, dass du uns Kraft gibst, wo wir sie brauchen. Und dass du insgesamt diese Sanftmut in uns wachsen lässt. Amen.